Willkommen bei CMS2Go, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. In Gesprächen mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Branchen diskutieren wir Themen, die die Rechtswelt täglich bewegen.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge Einfach Arbeitsrecht aus der Podcast-Reihe CMS2Go. Ich bin Kira Falter und gemeinsam mit meinen Kolleginnen Julia Prokop und Inka Knappertsbusch diskutiere ich in diesem Podcast spannende arbeitsrechtliche Fragestellungen. Heute sprechen wir über die Krankenhausreform und wie man die drei schlimmsten Fehler bei arbeitsrechtlichen Umstrukturierungen vermeidet. Trotz Fachkräftemangels müssen viele Kliniken schließen und Personal abbauen. Wie passt das zusammen und was kommt auf Geschäftsführung und HR zu? Darüber sprechen heute Sören Langner und Nikolai Kranz in unserem Podcast. Nikolai ist ein erfahrener HR-Profi aus der Krankenhausbranche, der in den letzten 25 Jahren unter anderem als Personalleiter der Uniklinik Köln, als Vorstandsmitglied der Uniklinik Essen und zuletzt als Personalgeschäftsführer am Klinikum Ingolstadt tätig war. Sören leitet im Geschäftsbereich Arbeitsrecht bei CMS das Exzellenzcluster Life Science and Healthcare und begleitet schwerpunktmäßig Krankenhäuser bei Umstrukturierung. Lieber Nikolai, lieber Sören, ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid und von euren spannenden Projekten berichtet.
Hallo Nikolai, schön, dass du bei uns bist und wir heute über dieses spannende Thema sprechen können.
Ja, danke Sören und danke Kira auch für die Einladung.
Ja, das Thema brennt ja derzeit in den Häusern. Und ehrlich gesagt, die Art und Weise, wie die Krankenhausreform umgesetzt wird, macht viele Beobachter fassungslos. Da kommt viel Frust drüber. Was ich auch in Gesprächen mit Mandanten immer wieder spüre, dass es eine gewisse Unsicherheit gibt, wie man die Folgen der Krankenhausreform dann in den Häusern mit dem Betriebsrat optimal angeht und wie man Restrukturierungsprojekte plant und umsetzt. Nikolai, du bist ja ein alter Hase im Krankenhausgeschäft. Wo stehen wir politisch eigentlich gerade bei der Krankenhausreform?
Ja, die wird jetzt greifbar und steht tatsächlich vor der Tür. Seit Monaten haben Bund und Länder ja darum gerungen, wie die Kliniken neu aufgestellt werden sollen in Deutschland, wie man mehr Transparenz in die Klinikbehandlung reinbekommt. Und vergangene Woche, da hat der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat jetzt zunächst eine Einigung zum geplanten Krankenhaustransparenzgesetz, heißt das, gefunden. Es soll mehr Geld und mehr Planungssicherheit für die Häuser geben. Und im April will Karl Lauterbach die eigentliche Krankenhausreform verkünden. Jetzt wird es noch komplizierter, nämlich das sogenannte Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz. Das muss ich tatsächlich ablesen. Das will er ins Bundeskabinett einbringen. Und dieses Gesetz, das soll die Krankenhauslandschaft dann auf den Kopf stellen. Sören, wie schätzt du eigentlich die Folgen ein, so aus deiner Sicht?
Ja, die Folgen sind immens. Und es wird auch unmittelbar das Personal betreffen. Die gute Nachricht ist zwar, dass in dem Krankenhaustransparenzgesetz die Refinanzierung der Tariflohnsteigerung im Pflegebudget jetzt besser abgebildet werden soll. Aber da müssen wir ehrlich gesagt genau hinsehen, was am Ende im Gesetz steht. Das Geld muss auch tatsächlich und schnell bei den Häusern ankommen. Und das tat es bislang nicht, weil einfach die Verhandlungen zum Pflegebudget vielerorts viel zu lange gedauert haben. Denn Fakt ist, und das ist die unmittelbare Folge der Krankenhausreform, dass viele Krankenhäuser künftig bestimmte medizinische Leistungen nicht mehr erbringen dürfen und dafür auch kein Geld mehr bekommen. Stichwort Leistungsgruppen und Vorhaltefinanzierung. Das bedeutet, dass es vielerorts zu Standortschließungen kommt. Das heißt, Kliniken gehen komplett vom Netz. Es kommt zur Schließung von Abteilungen. Das heißt, dort, wo Leistungsgruppen in Gefahr sind oder Leistungsgruppen nicht mehr bedient werden können, müssen Abteilungen geschlossen werden. Es ist auch möglich, dass Leistungen an andere Standorte verlagert werden. Also wenn eine Klinik in einem Verbund bestimmte Leistungsgruppen nicht mehr erbringen darf, dass diese Leistungen dann an einem anderen Standort des Klinikverbundes erbracht werden können. Das heißt Verlagerung von Leistungen und Kooperation. Und zwar Standort- und auch trägerübergreifend. Da liegt auch eine Menge Potenzial drin, gerade in den Kooperationen. Aber die Umwandlung bislang stationärer Strukturen in ambulante Strukturen, das werden wir viel öfter sehen. Vor allem bei den sogenannten Level 1 E-Krankenhäusern.
Mir wird, ehrlich gesagt, wenn ich das alles so höre und auch wenn ich dich reden höre, ein bisschen schlecht bei dem ganzen Thema. Ich mache jetzt seit 20 Jahren Personalmanagement für Krankenhäuser und habe mich immer für bessere Arbeitsbedingungen eingesetzt. Und ich erinnere mich, wie wir früher vor 20 Jahren uns teilweise sogar insbesondere in der Pflege kaputt gespart haben und mühsam die Mitarbeiter dann wieder zurückgewinnen mussten. Und deswegen ja auch heute diese gewaltigen Anstrengungen gegen den Fachkräftemangel, um Häuser attraktiver zu machen. Nun scheint es aber teilweise auch wieder Personalabbau zu geben. Und ich frage mich, wie geht das denn zusammen? Also das ist ja wie ein Paradoxon schon fast. Auf der einen Seite Personalabbau, vielleicht punktuell, aber auf der anderen Seite eben dieser Fachkräftemangel. Was sagst du dazu, Sören? Wie passt das?
Ja, das ist stellenweise in der Tat paradox. Bislang nannte man das wohl den kalten Strukturwandel. Das heißt, durch Insolvenz und Schließung frei werdende Kapazitäten füllen woanders die Personallücken wieder auf. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass diese Effekte in den letzten Jahren, Monaten von der Politik in Kauf genommen wurden und dieser Strukturwandel etwas ist, was politisch intendiert war. Aber klar, es wird dort, wo es Schließungen gibt, auch betriebsbedingte Kündigungen geben müssen. Und die Herausforderung besteht letztlich darin, diesen Strukturwandel sozialverträglich zu gestalten und gut mit den Mitarbeitern zu kommunizieren. Nikolai, du hast ja vor rund 20 Jahren einen großen und auch, wenn ich mich recht erinnere, recht komplexen Personalabbau in der Uniklinik Köln begleitet und umgesetzt. Welche Erfahrungen helfen uns dabei vielleicht heute wieder?
Ja, das hat mich tatsächlich sehr geprägt. Als ich 2004 anfing, da sagte man mir zu Beginn, hier sind etwa 300 MitarbeiterInnen zu viel und die müssen jetzt mal abgebaut werden. Dann habe ich mir die Arbeitsverträge angeschaut und habe gesehen, so einfach geht das auch gar nicht. Die waren alle Angestellte der Uniklinik, da konnte man nicht mal eben Menschen entlassen. Dann haben wir im Endeffekt eine interne Jobbörse gegründet und hatten die Idee gehabt, dass dort die Menschen sich vielleicht sogar freiwillig hinwenden, die vom Personalabbau bedroht sein könnten. Diese Jobbörse war im Endeffekt so ausgestaltet, dass die Leistungsträger sich da als erstes hingewandt haben, weil da Fortbildungen angeboten wurden, weil da zeitgemäß Personalentwicklung angeboten wurde, wie man sich intern bewirbt, wurde dort erklärt und so weiter und so weiter. Das kannten die ja alle nicht. Und das hatte dann zur Folge, dass Leistungsträger einen super Job bekommen hatten über diese Jobbörse, die ich ja eigentlich für einen Überhang gedacht hatte. Und im Endeffekt hat sich der Überhang dann auch dahin gewandt. Und wir haben innerhalb von 3 Jahren, war es glaube ich, etwa 1.500 Mitarbeiter über diese Jobbörse begleitet, unterstützt, bewegt und haben auch neue Berufsbilder entwickelt. Wir haben das Berufsbild damals des Patientenservice entwickelt und haben mit Unterstützung der Bundesagentur viele, viele Mitarbeiter, ich glaube 200 waren es im Endeffekt, in den Patientenservice entwickelt. Und am Ende hat fast jeder einen neuen Arbeitsplatz gefunden. 300 hieß es am Anfang, wären von Arbeitslosigkeit bedroht gewesen. Und ich glaube, über diese 1,5 Jahre haben uns vielleicht 10 Menschen verlassen. Das war dann alles. Und ich frage mich heute, ob solche Strukturen wieder Sinn machen könnten.
Absolut, Nikolai. Also das nennt man Reskilling und Upskilling in der Industrie. Dort findet die Transformation ja schon etliche Jahre statt, getrieben durch Robotics, KI und Digitalisierung. Und solche Maßnahmen, die du in deinem Bericht erwähntest, die werden ja auch durch die Arbeitsagentur heute gefördert und finanziert, und zwar in vielfältigen Programmen. Da muss man wirklich sagen, man kann den Gesetzgeber ja für alles Mögliche kritisieren, vor allen Dingen im Arbeitsrecht. Aber da war der Gesetzgeber tatsächlich sehr aktiv in den letzten Jahren und zuletzt mit dem neuen Weiterbildungsgesetz, das im Sommer letzten Jahres in Kraft getreten ist, kommen ja wieder neue Instrumente. Daran kann man sehen, dass der Gesetzgeber das Thema betrieblicher Weiterbildung auch als maßgeblichen Baustein zur Bekämpfung des Fachkräftemangels sieht. Also da muss man mal genau hingucken. Ebenfalls sollten Krankenhäuser prüfen, ob auch sie die Voraussetzungen für das sogenannte Qualifizierungsgeld erfüllen. Das kommt zum 1.4.2024. Aber wie immer im Arbeitsrecht, Umschulung und Fortbildung lösen Beteiligungsrechte aus. Das heißt, man muss den Betriebsrat einbinden. Und lieber Nikolai, wie du siehst, so neu ist das alles nicht. Das heißt, die Bedeutung von Weiterbildung und Qualifizierung der Bestandsmitarbeiter wird zunehmen, auch in der Krankenhausbranche.
Das fand ich gerade super spannend, Sören, was du gesagt hast mit dem Qualifizierungsgeld. Du hast es auch spannend gemacht. Bei unserer Vorbesprechung hast du davon nämlich nichts erzählt. Da würde ich tatsächlich gern bei unserem nächsten Gespräch gerne mehr zu erfahren, weil das natürlich genau in die Richtung geht, was wir damals gemacht haben. Zusammenfassend ist heute so der Stand, binden ist wichtiger als finden, würde ich mal sagen. Ja, also wenn wir Mitarbeiter neu finden müssen, ist das viel, viel aufwendiger, auch viel, viel teurer, als wenn wir uns um die Mitarbeiter kümmern, die wir ja schon da haben. Da helfen teure Image-Kampagnen nicht, die im Moment inflationär rausgeblasen werden. Und auch die Benefits, die viel zitierten, sind nicht entscheidend. Denn ob ich nun über Parkett oder über Linoleum laufe, ich laufe immer gleich schnell. Wichtiger sind die Arbeitsbedingungen, unter denen sich die Arbeit vollzieht in den Krankenhäusern. Kommen wir dazu mal. In dem Zusammenhang ja auch ist immer wieder dieses Thema Streik. Und als ich als Personalchef 2006 bei der Uniklinik Köln den ersten Streik im Krankenhaus überhaupt begleiten durfte, ich frage mich ehrlich gesagt, auch wenn das Streikrecht ein hohes Gut ist, ob die Streiks nicht dennoch irgendwo auch eine quantitative Grenze haben. Das ist durch die Notdienstvereinbarung natürlich so, dass die Streiks immer ein Stück weit rechtlich möglich sind. Sondern gibt es nicht irgendwo auch quantitative Grenzen? Die laufen ja teilweise über Wochen und Monate im Krankenhaus und dann können die Patienten immer weniger oder später behandelt werden. Es gab auch Fälle, wo die spätere Behandlung möglicherweise zu Schäden geführt hat. Wie siehst du das?
Ich weiß, was du meinst, Nikolai, aber da muss man einfach sagen, dass die Arbeitsgerichte da sehr großzügig sind. Arbeitskämpfe wird es immer geben. Spannend fand ich in dem Zusammenhang Verdis neuen Trumpf, nämlich den Arbeitskampf um die Entlastungstarifverträge. Auch die haben die Arbeitsgerichte großzügig bislang durchgewunken, weil sie eben keinen Verstoß gegen die Friedenspflicht gesehen haben, sondern das als zulässiges Streikziel eingeschätzt haben. Aber diese Entlastungstarifverträge enthalten tolle Ideen für betriebliche Lösungen.
Jetzt mal Hand aufs Herz hören. Was sind denn deine Secrets beim Thema Umstrukturierung? Du machst das ja jetzt auch schon seit 20 Jahren.
Nikola, erinnere mich bloß nicht an mein Alter, aber klar, gerne. Also im Grunde sind es immer wieder drei Dinge. Erstens, rechtzeitig mit der Vorbereitung beginnen. Die meisten fangen einfach zu spät an, solche Projekte zu planen. Schaut man in die gängigen Tarifverträge, sieht man, dass die Kündigungsfristen zum Teil bis zu 7 Monaten dauern und Eskalationsszenarien, wie zum Beispiel eine Einigungsstelle mit dem Betriebsrat, müssen eingeplant werden. Und wenn man dort mit einer zu blauäugigen Vorbereitung reingeht, dauert es halt einfach viel, viel länger und kann auch teurer werden. Zweitens, die Vorbereitung muss fundiert sein. Das heißt, die wichtigste Vorüberlegung ist immer, was ändert sich genau? Und zwar runtergebrochen auf jeden einzelnen Arbeitsplatz. Denn im Interessenausgleich muss das klar aufgeschrieben werden. Drittens, Betriebsrat und die Belegschaft mitnehmen. Überzeugen und gut kommunizieren. Denn das habe ich wirklich gelernt in den letzten Jahren. Gute Kommunikation gewinnt immer. Um es mal in ein Bild zu fassen, es ist immer besser, mit dem Betriebsrat gemeinsam bei der Betriebsversammlung auf der Bühne zu stehen und die Belegschaft zu informieren und im besten Fall zu überzeugen als nacheinander. Der Spagat zwischen sozialer Verantwortung und Umsetzung dessen, was wirtschaftlich notwendig ist, das ist die Herausforderung, vor der jeder Arbeitgeber in der Umstrukturierung steht.
Das sind wichtige Themen, die du da ansprichst, Sören. Und ein wichtiger Punkt, glaube ich noch, wenn ich an die MitarbeiterInnen denke in den Häusern, ist das Thema, was sie am meisten motiviert. Dazu gibt es Studien rauf und runter. Und das ist tatsächlich das Thema Partizipation. Also gar nicht mal flexible Arbeitsbedingungen, Geld sowieso nicht, das wissen wir schon lange. Aber ein wesentlicher Baustein auch von dieser neuen New Work-Bewegung ist ja, dass die MitarbeiterInnen mitmachen wollen, mitgestalten wollen und nichts befriedigt so sehr, wie wenn man sieht, dass man die eigene Arbeit, die Arbeitsumgebung mitgestalten kann. Und hierfür, da bietet die Krankenhausreform, denke ich, auch jetzt große Chancen, indem es eben effizientere Strukturen geben soll, patientenzentriertere Versorgung. Da geht es um die Verbesserung der Arbeitsbedingungen selber. Dazu gibt es viele spannende Startups, aber da können die MitarbeiterInnen sich auch persönlich selber einbringen. Und ich glaube, soweit sagen zu können, dass sie sich auch bei der Entwicklung der Personalstrategie selbst beteiligen sollten. Denn das ist eben nicht nur Chefsache, wie das früher von Vorständen immer gern gesagt wurde. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das Krankenhaus der Zukunft ganz wesentlich von der Personalstrategie geprägt sein wird.
Ja, Nikolai, diese Überzeugung teile ich auch. Und ich glaube, da gibt es noch eine Menge Potenzial zu heben in der Zukunft. Und ich finde, das ist auch das perfekte Schlusswort für heute. Vielen Dank.
Ja, dazu und zu allen weiteren Fragen, die ihr zu diesem wirklich spannenden Thema aufgeworfen habt, gibt's ja auch bald einen Deep Dive mit euch beiden, ein Tageswebinar, wo ihr auch nochmal den Idealverlauf einer Umstrukturierung im Krankenhaus nachzeichnet. Das Webinar findet am 16. Mai statt und wir verlinken das auf jeden Fall nochmal in den sogenannten Shownotes zu dem Podcast. Ja, das war die heutige Folge CMS2Go, einfach Arbeitsrecht. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal auch wieder dabei sind. Und Sören und Nikolai, euch ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr dieses spannende Thema heute mitgebracht habt.
Sehr gerne.
Ja, danke euch.